Ja, guten Morgen, Jungs. Ich glaube, das wird heute eine total tolle Sendung, aber wir müssen auch Gas geben, damit wir prompt über all die tollen Unternehmen reden können, die jetzt günstig zu haben sind. Viel Spaß, los geht's.
Ganz gleich, wie die Aktienmärkte heute stehen. Ob der Bär mürrisch grummelt oder der Bulle mutig mit den Hufen scharrt. Wir machen Sie fit für Ihren langfristigen Erfolg an der Börse. Willkommen beim Privatinvestor-Podcast.
Liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu Episode 13 des Privatinvestor-Podcast. Doch bevor es wieder ans Eingemachte geht, erstmal unser bekannter Disclaimer. Alles, was Sie in diesem Podcast jemals hören werden, sind natürlich stets unsere eigenen höchst subjektiven Einschätzungen. Genau deshalb übernehmen wir keinerlei Haftung für Ihre Transaktionen an der Börse. Denken Sie mal daran, Geldanlage ist Chefsache, nämlich Ihre eigene. Es ist, was haben wir heute für einen Tag? Dienstag, der 22. April 2020. Liebe Zuhörer, mein Name ist Henning Lindhoff und ich bin verbunden mit Florian König. Hallo
Aber heute ist
Florian.
Mittwoch. Servus.
Ach, Mittwoch. Ah ja, richtig. Mittwoch, der 22. April. Florian ist wieder auf der Höhe der Zeit. Hallo, guten Morgen.
Servus.
Pascal Andres ist per Telefon zugeschaltet. Moin, Pascal.
Guten Morgen zusammen. Ja, guten
Und
Morgen
Frank Galecki ist
zusammen.
auch dabei. Hallo.
Hallo in die Runde.
Also, alle drei Analysten versammelt. Sehr schön, wir können durchstarten heute. Aber wir müssen uns gleichzeitig auch ein bisschen auf die Zunge beißen, wenn wir über Unternehmen sprechen, liebe Zuhörer. Wir werden über manche Titel ein wenig kryptisch reden. Falls Sie dennoch heraushören sollten, um welche Unternehmen es geht in unserem Gespräch, dann schreiben Sie uns doch eine E-Mail mit Ihrer Lösung an service@privatinvestor.de und mit ein wenig Glück bekommen Sie ein Buch von uns geschenkt. Also, los geht's jetzt aber. Wir wollen über den Ölpreis sprechen, aber nicht nur. Makrothemen sind nicht so wirklich unsere Themen. Wir wollen über Unternehmen sprechen, die damit verbunden sind. Ölaktien, Ölunternehmen, die an der Börse gehandelt werden. Ja, Jungs, die Lagerstätten für Öl sind momentan voll, weltweit, aber gerade auch in den USA. Und auf den Meeren tingeln sehr viele volle Öltanker umher. Was heißt das nun für die klassischen Öltitel, wie BP oder Shell beispielsweise? Ich weiß ja, die Ertragskraft zu berechnen ist da immer sehr schwierig, sehr kompliziert, da eben die Unternehmen abhängig sind von diesem Rohstoff Öl. Wir haben da ein spezielles Modell. Ja, vielleicht könnt ihr dazu ein paar Details verraten. Wie ist aktuell die Lage?
Also gerne. Also da gibt es ja die unterschiedlichsten Unternehmen. Manche sind auch schon sehr breit aufgestellt. Aber man muss sagen, der Upstream-Part, also das Fördern des Öls aus dem Boden raus, war in der Vergangenheit eigentlich immer am profitabelsten. Jetzt haben wir aber schon mal so einen Öl-Crash erlebt im Jahr 2016, wenn ich mich richtig erinnere. Und das hat die Unternehmen damals wirklich brutal getroffen. Die haben teilweise da negative Gewinne und negative Cashflows ausweisen müssen. Jetzt hat sich das Management von diesen Ölunternehmen aber eigentlich darauf eingestellt, dass der Preis auch mal über längere Perioden niedrig sein kann und so sie einfach effizienter arbeiten. Da gibt es natürlich auch unterschiedliche Sachen, die sie anwenden. Wenn jetzt nicht mehr so viel Geld zu holen ist mit der Förderung des Öls aus dem Boden, dann kann man natürlich die Veredelung des Öls und auch den Transport eventuell und den Verkauf ein bisschen besser gestalten und da höhere Margen rausholen. Das hat man eigentlich gesehen in der Vergangenheit, dass die Unternehmen dann nicht mehr so abhängig waren von dem Upstream-Bereich, sondern eher darauf gesetzt haben, das zu vertreiben und das zu veredeln. Hier sieht man natürlich klar, dass dann auch, das Einnahmenfeld breiter aufgestellt ist, aber wir dürfen nicht vergessen, auch auf der Abnehmerseite gibt es Druck. War jemand von euch schon an der Tankstelle jetzt in den vergangenen Tagen?
Ja, natürlich. Und Benzinpreise sind auch schon runtergegangen. Ich habe letztens hier bei uns zu Hause Preise so von einem Euro sogar gesehen. 1,01 Euro, 1,02 Euro für Diesel.
Für diese, ja.
War ich ähnlich.
Genau, und da gibt es ja eine Untergrenze, Alan. Also der Diesel wird nie auf Null fallen, was sich vielleicht viele erhoffen, aber wird es nicht geben und Diesel kostenlos wird es auch nicht geben und das liegt daran.
dass jemand Gieriges die Hand aufhält. Denn die ganzen Steuerabgaben, die da drauf fallen, da haben wir einmal die Mineralölsteuer und es wird ja auch noch eine Mehrwertsteuer berechnet. Und dieses ganze Konstrukt aus Steuern, Abgaben und allem Möglichen, was da sonst noch so im Verborgenen schlummert, sorgt im Grunde dafür, dass es eine theoretische Preisuntergrenze von um die 84 Cent gibt. Es wird ja auch nochmal unterschieden, bei Diesel gibt es ja auch noch Subventionen. Das ist so ein kleiner Unterschied zum Benzinpreis. In vielen europäischen Ländern kosten ja Diesel und Benzin in der Regel genauso viel. Plus, minus ein paar wenige Cent. Das ist ja eigentlich nur hier so, dass der Unterschied bei 15 bis 20 Cent liegt. Ja, und deswegen sind wir eigentlich schon ziemlich weit unten, was den Preis betrifft.
Okay, das ist jetzt auf der Abnehmerseite. Und du, Florian, du hast erläutert, die Ölunternehmen wie Shell reduzieren vor allem die Kosten oder haben seit 2016, seit dem letzten größeren Ölpreiseinbruch, die ihre Kosten reduziert. Ja. Im Upstream-Bereich auf der anderen Seite versuchen sie eben die Margen ein wenig zu erhöhen oder deutlich zu erhöhen, was den Weiterverkauf ihres Produkts angeht.
Genau, da haben sie auch nur geringen Spielraum. Aber ich will noch mal auf das Thema Vorbereitung und Reduktion der Kosten. Unser französisches Unternehmen, was wir genauer betrachten, das hat im Jahr 2014 ein Break-Even gehabt bei ungefähr 100 US-Dollar je Barrel.
Ja.
Da waren sie Cashflow-positiv, da konnten sie Dividende zahlen. Das war da mehr oder weniger der ihr Limit. Jetzt hat sich das aber reduziert im Jahr 19 auf unter 25. Also hier gab es eine deutliche Kostenreduktion.
Das ist richtig stark, ja. Gut, aber es ist immer noch nicht der Preis, den wir aktuell sehen, der so bei 16 US-Dollar liegt.
Genau, deswegen muss man schon sagen, dass die aktuell zu kämpfen haben, wahrscheinlich nicht jedes Barrel mit Gewinn verkaufen können, aber manche Unternehmen sind da gut aufgestellt und auch unser russischer Ölproduzent hat sehr, sehr niedrige Förderkosten und kann wahrscheinlich da zum gegenwärtigen Zeitpunkt auch schon mit leichten Gewinnen verkaufen.
Okay, ja, das hört sich ja schon gar nicht schlecht an. Wie sieht das bei den anderen Unternehmen aus? BP, Shell beispielsweise, haben die ähnlich niedrige Break-Even-Points?
Also wir haben jetzt keine genauen Zahlen dazu, auf die also so finden können. Was aber nochmal einen Schritt zurück grundsätzlich zu beobachten war, ist, dass viele Unternehmen in den letzten 5-6 Jahren ihre Forschung oder Ausgabenbudgets quasi kritisch hinterfragt haben und die teuren Förderstätten ja entweder heruntergefahren oder sogar ganz verkauft haben und im Grunde schlanker damit jetzt aufgestellt haben, um eben auf solche Szenarien auch vorbereitet zu sein.
Und wir haben dann eben in so einer Krise wie jetzt nicht den Druck, diese Lage, diese Förderstätte auch betreiben zu müssen. Oder wie muss man das verstehen?
Ja, also es gibt einen Unterschied zwischen Betreiben und neue Explorationen voranzutreiben. Es gibt ja auch gewisse Fixkosten, die man hat. Und es gibt ja auch eine Vorlaufzeit, bis so ein Bohrloch quasi anläuft. Es ist ja nicht so, dass man sagt, heute machen wir mal den Laden zu, morgen fahren wir wieder hoch, wenn der Ölpreis oben ist oder übermorgen, sondern das ist im Grunde wie so ein träges Schiff zu sehen. Deswegen, um sich da nicht strategisch zu verzocken, neigen die Unternehmen halt auch dazu, erstmal abzuwarten und nicht sofort alles herunterzufahren, nur weil der Ölpreis jetzt kurz runtergegangen ist. Aktuell ist es aber halt so, dass er schon seit längerer Zeit unten ist, aus politischen Gründen halt hauptsächlich, aber es kam halt noch die wirtschaftliche Komponente dazu.
Ja.
Und jetzt liest man halt immer öfter, über Shell habe ich zum Beispiel jetzt zwei Meldungen gesehen, dass die zwei Projekte stoppen halt, ne? Weil das wäre jetzt Geld, was man quasi hinauswirft. Das Überangebot ist ja ohnehin schon riesig, trotz der also historisch großen Förderkürzung, die ja so tituliert wurde vor einiger Zeit, auf politischer Ebene, trotzdem ist das Überangebot noch gewaltig. Deswegen wird der Gürtel halt enger geschnallt, wo es nur geht.
Genau. Und diese Kürzung tritt ja auch erst im Mai ein. Gell? Jetzt im April wird noch produziert, ohne irgendwelche Limits.
Also um das nochmal in Zahlen auszudrücken, es gibt jetzt, je nachdem, was man so liest, ein Überangebot von rund 30 Millionen Fass. Und die haben sich auf eine Förderkürzung von 20 Millionen geeinigt. Das heißt, man hat immer noch 10 Millionen Fass quasi zu viel. Und das mit dem Lagern, Deponieren ist auch nicht ganz so einfach, wie wir jetzt die letzten Tage gehört haben. Da stößt man ja jetzt auch an seine Grenzen. Und es sind ja auch viele auch schon vorher dazu übergegangen, ein bisschen kreativ zu werden und auf anderen Wegen quasi das Öl zu lagern. Vielleicht kannst du das nochmal ein bisschen erläutern, Florian.
Also gerne. Man bringt es im Prinzip, man hat ja unterschiedlichste Möglichkeiten, das Öl zu lagern. Zum einen halt in Tanks auf der Erde oder auf Schiffen auf dem Meer. Aber dennoch ist es ja so, dass, wie wir gesehen haben, dass der Ölpreis kurzzeitig negativ war und man deswegen nicht vergessen darf, dass es einfach jetzt schon an die Grenzen kommt. Welche weiteren Lagerstätten meinst du sonst, Alan?
Nee, ich meinte auf hoher See, auf den Schiffen.
Das okay. Ja, aber auch das ist nur begrenzt, weil ja die Schiffe auch eine gewisse Zeit brauchen, bis sie entweder umgebaut wurden oder bis sie erstellt wurden mit vernünftigen Tanks. Und so hat man da auch irgendwann keine Möglichkeiten mehr, das vernünftig zu lagern. Pascal, willst du noch was ergänzen?
Ja, gerne. Also es ist hinsichtlich der Schiffe ist es natürlich auch ein Kostenfaktor für die Unternehmen. Jetzt auch gelesen, dass sich die Raten, die im Endeffekt die Unternehmen, also die Ölunternehmen bezahlen müssen, um dann eben sich so ein Schiff anzumieten als Lager, dass diese sich jetzt auch deutlich vervielfacht haben. Und das wird natürlich auch in der Weise wieder zu einer weiteren Belastung der Unternehmen führen, dass man jetzt eigentlich eine Variante, die vielleicht vorher relativ günstig war, auch mal zwischenzulagern, dass die jetzt auch wieder immer teurer wird.
Ja. Gut, Jungs. Was heißt das denn nun für uns Anleger? Also sind Öltitel aktuell interessant oder eher nicht? Sollte man dann noch die Finger von lassen? Wie ist aktuell so eure Einstellung dazu?
Also wenn man einen langfristigen Blick hat und nicht auf das kurzfristige Treiben setzt, dann ist das schon interessant, weil es gibt wirklich gut aufgestellte Öltitel, auch von der Bilanz her. Besonders hervorstechen natürlich unser französischer Produzent und unser russischer. Die haben beide eine sehr gute Bilanz. Um nur mal zu vergleichen, Nettoverschuldung zu Cashflow liegt bei denen ungefähr bei 1. Aber wenn man jetzt Shell nimmt oder die Briten, hat man 2, die sind deutlich schlechter aufgestellt von der Bilanz her, auch hinsichtlich des Verhältnisses von Nettoverschuldung zu Eigenkapital. Das sind gut aufgestellte Unternehmen und die nutzen natürlich dann auch so eine Krise, um ein bisschen mehr Marktanteile zu gewinnen, um halt auch vernünftig zu fördern zu niedrigen Kosten.
Okay, also wir haben natürlich jetzt kurzfristig und vielleicht auch mittelfristig schon einen krassen Nachfrageeinbruch, was das Öl angeht. Aber langfristig wird die Wirtschaft ja wieder hochfahren. Und nach dieser Corona-Krise wird man ja jetzt nicht mal auch komplett auf erneuerbare Energien umstellen weltweit, sondern Öl wird dann wieder ein ganz wichtiger Faktor sein. Und entsprechend wird dann auch die Nachfrage wieder.
Genau, man muss ja aber auch das Unternehmen im Detail betrachten. Also das sind ja auch meistens nicht alles reine Ölförderer, sondern die haben auch Gas. Gas ist ja eine Übergangslösung für auch viele Großstädten. Der Gasbedarf, der Energiehunger wird in China zurückkommen. Und darüber hinaus investieren einige Unternehmen auch sehr clever in erneuerbaren Energien. Mhm. Kannst du das näher ausführen, Alan?
Ja, ich würde gerne erstmal noch was ergänzen. Also neben China dürfen wir auch Indien nicht vergessen. Das sind ja die 2 bevölkerungsreichsten Länder, 2 Wachstumsmotoren in der Welt und beides halt Nettoenergieimporteure und zwar deutlich. Das heißt, sobald es da wieder anläuft, dann dürften wir auch mit einer höheren Nachfrage rechnen. Die Frage ist halt, was dann auch auf anderen Teilen der Erde passiert und inwieweit gewisse Überkapazitäten abgebaut werden, weil die sind ja zweifelsohne Vor allem im Fracking-Bereich auch da. Ne? Die USA waren ja vor einigen Jahren noch Netto-Importeur und jetzt sind sie der größte Produzent innerhalb von wenigen Jahren geworden. Und wenn dann auch die Wirtschaft abschmiert, dann kommt es natürlich zu einem ungesunden Ungleichgewicht, was sich dann wieder ausbalancieren muss. Das mal so vorweg.
Das wird sicherlich auch...
Ja?
Ja, Alan. Das wird sicherlich auch viele Fracking-Unternehmen in die Insolvenz treiben, würde ich sogar vermuten. Ja. In den USA, weil die ja zu sehr hohen Kosten fördern.
Ja, genau. Ja. Und darüber hinaus auch eine sehr ungesunde Bilanz haben. Also das sind so die Ersten, die ausscheiden, denke ich auch.
Also es gab ja jetzt auch das eine Beispiel, dass Buffett sich an einem Fracker in Texas beteiligt hat. Es geht um Occidental Petroleum. Das Unternehmen hatte ja auch eine teure Übernahmeschlacht sich geliefert mit Chevron, einem anderen großen bekannten Namen. Dafür hatte man sich halt die Bilanz extrem vollgeladen, als der Ölpreis noch bei 50, 60 Dollar war. Das klingt jetzt lustig, aber das ist jetzt 3- oder 4-mal so hoch wie aktuell. Das zeigt einfach die Dramatik, den Preisverfall, der da mittlerweile aufgetreten ist. Und jetzt will man Buffett halt mit Aktien quasi die Dividende ausbezahlen, anstatt in bar, weil das Öl quasi bis zum Halse steht, ne?
Ja, denen steht das Öl bis zum Hals. Also, um nur mal die Zahlen zu nennen. Also, unsere französische und russische Produzenten sind ja bei 1. Nettoverschuldung zu Cashflow, die sind bei 5. Bei denen übersteigt auch die Verschuldung das Eigenkapital. Das ist halt auch ein Unternehmen, die müssen bei Buffett schon anklopfen und ganz lieb sein, dass er die wahrscheinlich nochmal unterstützt.
Ja, gut. Machen wir vielleicht einen Strich unter das Thema Öl. Oder habt ihr noch einen Punkt?
Nee, das ist im Grunde so. Also man sollte, das ist ja generell ein nicht unbedingt konservatives Thema aktuell. Deswegen, wenn man sich in dem Bereich engagiert, dann bitte die gesündesten Unternehmen und nicht die Penny-Stocks aussuchen.
Ja. Und darüber hinaus vielleicht noch einen Blick auf die Lebenszeit der Reserven. Man braucht schon Unternehmen, die Reserven haben, die auch schon in den nächsten 10 Jahren noch Gewichtung haben. Da ist zum Beispiel unsere französische und russische Produzent sehr gut aufgestellt. Die haben über 10 Jahre Lebenszeit der Reserven. Aber andere Unternehmen wie Shell oder die ehemalige Statoil aus Norwegen, da sieht es ein bisschen anders aus. Das heißt, die sind wahrscheinlich noch intensiver betroffen von dem Preisverfall, weil einfach die Reserven nicht mehr so lange halten, wie wir jetzt mit als Investor in das französische und russische Unternehmen. Wir können durch die langen Reserven auch auf eine Normalisierung des Ölpreises setzen und werden davon profitieren.
Ich würde gerne noch eine kurze Sache einwerfen, Henning.
Ja, klar.
Und zwar, du hast ja das Thema erneuerbare Energien kurz angerissen. Es gibt ja jetzt auch wieder manche, die dafür trommeln, jetzt der Ölpreis ist ja wertlos, da kann man ja jetzt in erneuerbare Energien reingehen. Aber gerade das halte ich für gefährlich, denn die Erneuerbaren sind damit jetzt weniger wettbewerbsfähig im Vergleich zum Öl. Oder andersrum werden die Chinesen und Inder doch lieber das Öl quasi kostenlos oder zu sehr geringen Preisen abnehmen. Ja. Da sollte man auch aufpassen. Und da könnte die ein oder andere böse Überraschung aus dem erneuerbaren Sektor jetzt demnächst noch kommen. Zumal da auch stark Subventionen fließen und einige Probleme halt kaschieren könnten.
Ja, sehr guter Punkt, Alan. Danke dafür. Liebe Zuhörer, Sie haben es gemerkt, wir haben uns ein wenig auf die Zungen beißen müssen. 2 Unternehmen haben wir nicht mit Namen genannt, aus Compliance-Gründen. Wir wollen da noch ein bisschen handeln, was die beiden Unternehmen angeht. Falls Sie heraushören konnten, um welche Unternehmen es hier geht, um welche Aktien, dann schreiben Sie uns doch bitte eine E-Mail an startinvestor.de und mit einem schenken wir Ihnen als kleine Belohnung ein Buch. Gut, Jungs, kommen wir zum nächsten Thema. Die Tech-Aktien. Da haben wir ja so ein paar Lieblinge in der Datenbank. In letzter Zeit, gerade im Zuge von Corona, wird nun auch von den sogenannten Bleib-zu-Hause-Aktien gesprochen, eben Unternehmen, die nun sich befinden, aufgrund eben der Tatsache, dass Leute zu Hause bleiben wollen, von zu Hause arbeiten und eben auch sehr viel mehr Freizeit zu Hause verbringen. Nun hat Netflix vor kurzem aktuelle Zahlen gemeldet. Vielleicht können wir dazu wenig erzählen. Und vor allem natürlich auch der interessante Punkt, dass dieses Unternehmen nun an der Börse, was die Marktkapitalisierung angeht, sogar mehr wert ist als Disney. Jungs, was können wir dazu sagen?
Ja, diesen Sachverhalt hat es ja schon mal gegeben, dass Netflix kurzzeitig mehr wert war als Disney. Dann hat Disney ja wieder große Teile von Fox übernommen, hat sich wieder gedreht. Netflix hat einen kurzen Durchhänger. Jetzt ist Netflix wieder vorne. Wahrscheinlich werden irgendwie beide dann so überleben sowieso, aber den Ton angeben in der jeweiligen Branche. Was aber halt stark auffällt bei Netflix, das sind zum einen, das hat auch das Management selbst gesagt, die Nutzerzahlen sind natürlich jetzt exorbitant gestiegen. Die Leute haben jetzt wieder ein bisschen mehr zu tun oder nicht zu tun und mehr Zeit und haben sich vor allem in Europa, wo das Wachstum größtenteils herkommt, neue Accounts zugelegt und natürlich entsprechend die Serien dann konsumieren können. Es kommt jetzt auch demnächst eine Serie auf Netflix über Michael Jordan, also da über seine glorreiche Zeit bei den Chicago Bulls. Also neuer Content ist schon immer da, ne? So ist das nicht. Aber wenn man das jetzt aus fundamentaler Brille betrachtet und die Zahlen ein bisschen auseinandernimmt, versucht das Unternehmen zu bewerten, dann tun wir uns da wirklich extrem schwer, denn da gibt es halt mehrere Anhaltspunkte, die uns sauer aufstoßen. Wir hätten da zum einen, es muss halt ständig immer neuer Content kommen und der ist nicht kostenlos. Da müssen enorme Mittel für aufgewendet werden und das merkt man auch, wenn man sich die Cashflow-Übersicht von Netflix ansieht, dass da im Endeffekt Geld verbrannt wird, auch wenn das jetzt im letzten Quartal ausnahmsweise mal nicht so war.
Man hat einen Gewinn, glaube ich, von über 700 Millionen Dollar machen können.
Und damit genau. Die haben auch einen kleinen positiven Free Cashflow, also nach Abzug der Investitionen erzielen können. Aber das ist halt nicht wirklich nachhaltig. Ne? Ja. Und an der Preisschraube kann man auch nur, so bedingt drehen, ne? Weil man sollte jetzt zusehen, dass man im Rahmen der Konkurrenz bleibt und nicht da plötzlich negativ hervorsticht.
Ja.
Das könnte das zu Problemen führen. Und ansonsten verbrennt das Unternehmen halt die ganze Zeit Geld. Man sieht halt schön, dass die Verschuldung immer weiter ansteigt, dass quasi das Unternehmen sich Geld leiht, um neuen Content zu produzieren. Das Problem an der Sache ist nur, in der Regel schaut man sich die Sachen ein, maximal zweimal an und das sind halt keine wiederkehrenden Nutzungen, wenn man so will. Ne? Also Netflix ist halt gezwungen, diese Kosten immer weiter beizubehalten und diesen Aufwand zu betreiben. Also es reicht nicht, einmal groß was zu investieren und dann läuft der Laden quasi von selbst, sondern dieser Apparat muss immer am Laufen gehalten werden. Natürlich mit steigenden Nutzerzahlen wird es dann attraktiver, weil es skalierbar ist, das ist vollkommen klar. Nur ist halt die Frage, wie lange das Wachstum aufrechtzuerhalten ist. Netflix hat ja schon die größten Nutzerzahlen. China als Markt ist ja so ein bisschen schwierig, weil die ja da ihre eigenen Inhalte haben. Deswegen so aus Chance-Risiko-Aspekten ist das eher ein schwieriges Thema. Sprechen viele Dinge dagegen. Die Qualität mag ja schon in einer gewissen Weise da sein im Alltag. Aber wenn man das jetzt rein nüchtern untersucht, auf Zahlenbasis, dann kommt man eher zu einem Ergebnis, dass das kein sinnvolles Investment ist.
Aber ist es gleichzeitig nicht bei Disney als Konkurrent so, dass Disney da auch sehr von seinen Klassikern, was sie an Inhalte angeht, also nochmal so der Löwen oder das ganze Star Wars Imperium, da hat man doch auch einmal Inhalte produziert und die werden wahrscheinlich in vielen Jahren immer noch gern gesehen von den Zuschauern. Kann sich so eine Situation nicht auch bei Netflix einstellen, dass man irgendwie so bombastisch gute Inhalte produziert, die natürlich auch zu Klassikern werden, von denen das Unternehmen dann auch in Jahren noch leben kann?
Dazu von mir kurz. Primär geht das nicht und das ist auch im Prinzip das Problem, was Netflix jetzt in den nächsten Monaten hat. Die Filme, die jetzt rauskamen, die sind teilweise mit einem sehr aufwendigen Set, mit einem mit Leuten vor Ort, mit Schauspielern teuren. Das ist ja jetzt zu Corona einfach gar nicht mehr möglich, das so umzusetzen in der Praxis. Also
ja, ganz viele Produktionsstopps oder überall.
Unglaublich viele Produktionsstopps, auch jetzt unsere öffentlichen, rechtlichen Fernsehsender sagen auch schon, wir müssen demnächst jede Menge Wiederholungen bringen. Ja. Das wird auch das Problem von Netflix. Da jetzt, klar, jetzt haben die noch neue Inhalte, die haben sie jetzt gebracht. Dadurch ist die Nutzerzahl angesprungen um 15,8 Millionen, also mittlerweile sind 183 Millionen Leute bei Netflix, aber dann, die erwarten natürlich auch mehr. Und Netflix kann nicht liefern, weil es jede Menge Produktionsstopps kommt. Dann sehe ich wieder den Vorteil bei den Marken wie Marvel, die Simpsons und Pixar. Das sind ja alles Cartoons oder computergestützte Animationen. Die können auch weiter neue Sachen produzieren. Und deswegen sehe ich den großen Konzern eigentlich besser aufgestellt.
Hm. Ja, verstehe. Irgendwas lag mir gerade.
Ich denke an dieser Stelle auch. Ich denke an dieser Stelle auch, dass Netflix einfach nicht diese starken Sachen hat, wie Florian schon angesprochen hat. Eben mit dem Kauf von Marvel, mit dem Kauf von Fox, wo eben Sachen wie die Simpsons mit dranhängen. Und auf die Sachen kann Netflix einfach nicht zurückgreifen. Und gleichzeitig glaube ich auch, dass bei Netflix die Klientel oder die Kunden auch darauf ausgelegt sind, dass die immer wieder neuen Content brauchen. Es kommt dann eine neue Serie, die wird dann gebingewatcht an einem Wochenende und dann wollen die eine neue Serie haben. Viele Serien bei Netflix laufen ja kaum länger als eine oder zwei Staffeln. Und das ist auch das, was Alan hier eben angesprochen hatte, diese Notwendigkeit, immer wieder neuen Content zu produzieren, sich dabei immer mehr zu verschulden. Und da hat Disney einfach dieses breitere Fundament, auf dem es aufbauen kann. Eben der eigene Content, der Disney-Content wie König der Löwen oder Aladdin. Und da jetzt auch anfangen, die Sachen immer wieder neu zu verfilmen und in echt zu verfilmen, wie der letzte König der Löwen-Film. Und dann gleichzeitig die Übernahmen, Marvel übernommen hat, indem man Fox übernommen hat. Und das sind auch Marken und Inhalte, die etabliert sind und die eine große Fanbasis haben. Und das sehe ich bei Netflix in dem Sinne nicht.
Okay. Und ihr sagt jetzt, die Bilanz von Netflix, die ist so mit heißer Nadel gestrickt, dass Netflix eben jetzt gerade auch während Corona, während den nächsten und kommenden Monaten so abhängig ist von neuen Inhalten, dass anderweitig das Unternehmen dann doch in große Bedrulle geraten wird.
Also wenn sie clever sind, nutzen sie den kräftigen, kurzfristigen Kursanstieg, um eine Kapitalerhöhung zu machen, um sich billig Eigenkapital zu holen, dass sie es schaffen. Wenn nicht, wird es schwierig.
Und man darf ja auch nicht vergessen, es ist ja keineswegs ausgemachte Sache, dass die Serien immer erfolgreich sind. Es kann ja auch sein, dass eine aufwendige Produktion total in die Hose geht. Ne?
Natürlich, ja.
Habt ihr zum Beispiel Haus des Geldes geguckt?
Ja. Den neuesten Teil noch nicht, aber ich glaube, die sind jetzt in der zweiten Staffel, ne?
Okay, ich habe auch schon den neuesten geguckt, also. Ja. Ich liebe diesen Film und das war ja eigentlich ein absoluter Flop damals in Spanien.
Ja.
Und Netflix hat das für einen Apfel und ein Ei gekauft, damals von den Produzenten. Und dann haben die es einfach veröffentlicht und dann ist dieser Kult entstanden. Also das hat viel mit Glück zu tun, aus meiner Sicht dann. Aber das musste halt auch immer wieder rechtfertigen und das ist das Schwere.
Okay, ja, verstehe. Gut, ein anderes Tech-Unternehmen, das wir natürlich auf der Watchlist haben, ist Apple. Da wird es jetzt Quartalszahlen geben, kommende Woche Donnerstag, am 30. April. Mitte Februar gab es schon eine Umsatzwarnung. Und das war noch vor dem Höhepunkt von Corona. Tja, was erwartet ihr nun nächste Woche? Was wird kommen?
Ja, wahrscheinlich ist da mehr der Ausblick interessant als jetzt der Blick in den Rückspiegel. Weil das ist im Grunde alles bei den meisten Unternehmen eingepreist, was jetzt in der Vergangenheit war. Interessant ist immer nur, wie geht's weiter? Es kann durchaus sein, dass es da zu größeren Rückschlägen kommt. Clevererweise hat Apple aber gleichzeitig jetzt auch in zwei Produktkategorien neue Einsteigermodelle präsentiert. Einmal das MacBook Air, was recht gute Bewertungen abbekommen hat, wenn man jetzt nicht gerade anspruchsvolle Anwendungen damit tätigen will. Und das andere war jetzt auch das neue günstige Einsteiger-iPhone. Da will man dann quasi sich die Kundenbasis verbreitern und neue Käufergruppen an Land ziehen, plus die Serviceleistungen werden immer weiter vorangetrieben, vor allem auch im Nicht-US-Markt. Das Unternehmen wird auch natürlich weiter überleben, die Bilanz ist super, das ist alles vollkommen klar und offensichtlich, die Cash-Reserven sind hoch. Mit einer Delle ist bestimmt zu rechnen. Wir hatten uns ja Anfang des Jahres von Apple, Klammer auf, kurzzeitig verabschiedet. Der Hintergrund war jetzt der, dass die Bewertung einfach nicht mehr gepasst hat. Wir hatten vor, ich glaube, in der Jahresausgabe 17 oder 18 war das, wo wir Apple vorgestellt haben, 18 muss das gewesen sein, da war das Unternehmen mit einem cashbereinigten Kurs-Gewinn-Verhältnis von 10 bis 11 bewertet. Ja, eine Seite hat sich auch so einen Spaß erlaubt und meinte uns da so ein bisschen durch den Kakao ziehen zu müssen. Und danach ist das Unternehmen entsprechend explodiert. Ne? Also natürlich haben da auch Aktienrückkäufe ein bisschen zu beigetragen, aber andererseits sind diese eben auch dafür da, bei günstigen Bewertungen durchgeführt zu werden. Ne? Also es wäre halt traurig, wenn Apple auf dem Niveau damals gar nichts zurückgekauft hätte und stattdessen alles bei teuren Kursen, so wie das manch andere Unternehmen machen.
Ja, man muss ja auch sagen, die Service-Dienstleistungen, die sind ja digital, die Apple anbietet und die werden ja von Corona wahrscheinlich eher noch einen Schub nach oben erhalten, oder?
Kann man so sagen, weil sie ja auch sowas Ähnliches haben wie Netflix und Streaming-Dienst, ja. Der wird einen Schub nach oben behalten. Das kontaktlose Zahlen auch auf eine Art und Weise, obwohl sie da schon gesagt haben, dass sie im Prinzip, wenn man es verbindet mit der Kreditkarte, da stunden sie auch so ein bisschen die Eingänge und Ausgänge. Mhm. Was halt auch ein wichtiger Punkt ist, aus meiner Sicht, ist, dass die Medizintechnik in den Fokus gerückt wird. Dass man zum Beispiel, also so eine, die iWatch hat ja schon einige Funktionen, die sind aber in vielen Ländern nicht zugelassen. Jetzt bekommt man natürlich viel schneller Zulassungen, wie zum Beispiel EKG-Gerät über die iWatch und andere Funktionen. Das macht das Produkt natürlich auch wertvoller.
Ja.
Und das ganze Universum noch wertvoller. Und dahingehend langfristig ist Apple gut aufgestellt mit einem sehr wertvollen Universum und kann auch Schritt für Schritt wachsen. Stark fand ich auch, es gab mal so eine ganz große Schalte, wo Apple eigentlich fast alle Mitarbeiter eingeladen hat in so eine Webkonferenz. Und da haben sie ganz klar gesagt, hier, wir haben eine sehr gesunde Bilanz. Wir investieren weiter sehr, sehr kräftig und haben jetzt die Möglichkeit, auch andere interessante Startups, die es vielleicht auch getroffen hat, beim Coronavirus einfach günstig zu übernehmen. Und das werden wir natürlich mit unserem Cash auch machen. Mhm. Wenn sie den Cash günstig einsetzen, können sie sehr gestärkt aus der Krise hervorgehen.
Ja. Also was interessant ist, ist auf jeden Fall, Apple wird eben jetzt auch von diesem kommenden Gesundheitsboom profitieren mit seinen Dienstleistungen, auch mit seiner Hardware, iWatch hast du angesprochen. Und wenn wir uns die Aktie ansehen, muss man ja auch sagen, die ist wieder ganz stark zurückgekommen nach einem Einbruch, ich glaube, von rund 30%. Also die Aktie ist jetzt wieder ziemlich nah an ihrem inneren Wert, den wir einmal berechnet haben. Ja. Also eigentlich dafür ein schönes Beispiel, wie schnell es auch wieder aufwärts gehen kann.
Das stimmt wohl. Man muss halt auch immer Wachstum im Verhältnis zum Preis setzen. Und jetzt sind sie ungefähr mit einem Kursgewinnverhältnis von 22 bewertet. Das heißt, aus unserer Sicht, sie müssten schon so ungefähr 7% wachsen. Das ist denen super gelungen im Weihnachtsquartal, im Q4. Wie es dieses Jahr weitergeht, wird sich zeigen. Aber langfristig könnte ich mir vorstellen, dass sie schon ja im Bereich von 5-7% wachsen.
Ja. Anderes Gutes in einem Tech-Unternehmen, das wir auf der Watchlist haben, das wir, glaube ich, auch noch in den Fonds führt, ist Nvidia. Auch die Aktie ist ganz gut zurückgekommen in den letzten Tagen nach einem Kurseinbruch. Gibt es zu dem Unternehmen noch was Neues zu berichten, Alan?
Ja, ein bisschen. Also in 5 Tagen, am 27. wird jetzt die Übernahme vollzogen. Da gab es jetzt von den einzelnen Behörden jeweils grünes Licht. Es geht um das israelische Unternehmen Mellanox. Das ist im Grunde ein Zulieferer, wenn man so will, beziehungsweise ein Hersteller von gewissen Kabel- und Verbindungskomponenten. Das war auch ein Also war eine Kundenlieferantenbeziehung auch zwischen den beiden und Nvidia verleibt sich dieses Unternehmen jetzt halt komplett ein, um quasi einen größeren Anteil an der Wertschöpfungskette zu haben und um der Konkurrenz auch ein bisschen da entweder was wegzunehmen oder gewisse Sachen an die Konkurrenz zu verkaufen. Erfolgreich sein wird, langfristig müssen wir dann mal sehen, ob der Preis nicht ein bisschen hoch war. Aber in der Regel werden ja größere Aufschläge bezahlt, um diese Bieterkämpfe zu vermeiden. Was hätte ja sein können, dass dann plötzlich man sich so gegenseitig hochbietet und im Endeffekt ein deutlich höherer Preis dabei rumkommt. Und dem versucht man da so ein bisschen zuvorzukommen. Ansonsten, Nvidia dürfte jetzt auch ein bisschen von der aktuellen Situation profitieren, dass viele Leute erstens Homeoffice machen und da braucht man in der Regel einen Laptop. Und zweitens, die ganzen Spielefreunde unter uns würden auch so ein Gerät benötigen in der aktuellen Zeit. Und da kann es halt sein, dass Nvidia wieder ein bisschen den Absatz gesteigert hat. Aber in Summe denken wir eher, dass das erstmal auch gewisse Vorzieheffekte dann mit sich bringt, so ähnlich wie bei Netflix. Und da muss man die nächsten Zahlen einfach mal abwarten, wie das sein wird. Jedenfalls müsste Nvidia schon mit einem recht hohen Wachstum daherkommen im zweistelligen Bereich, um die aktuelle Bewertung überhaupt rechtfertigen zu können. Also wir sprechen jetzt hier von einem Kursgewinnverhältnis von 35, 36 ungefähr. Die Netto-Liquiditätsreserven werden ja jetzt aufgebraucht, weil man ja die Übernahme tätigt. Das heißt, da ist man dann bei null ungefähr. Und da müsste dann schon knapp 15% Wachstum auf die Uhr kommen. Das sehen wir aktuell einfach nicht.
Ja. Also im Moment kein wirklich interessantes Investment für einen Einstieg, aber wir behalten es natürlich auf der Watchlist. An sich ist das Unternehmen sehr stark und auch langfristig interessant, nur eben aktuell noch. Trotz Corona eben sehr gut bewertet, vielleicht auch so eine klassische, auf jeden Fall so eine aktuelle Bleib-zu-Hause-Aktie, eben weil es als Tech-Unternehmen von auch in gewisser Weise profitiert.
Nein, genau. Also eine Sache vielleicht noch von mir aus. Würde mich mal interessieren, wie ihr das seht, beziehungsweise wie unsere Zuhörer das sehen. Thema autonomes Fahren. Da arbeitet ja Nvidia auch sehr dran und mit ganz vielen Autoproduzenten außer Tesla, die wählen da ihren eigenen Weg. Für mich wirkt es so, wenn halt durch diesen Virus will man ungern die öffentlichen Verkehrsmittel nutzen. Man will ungern Bus, Bahn oder was auch immer machen. Könnte es da noch einen Schub geben fürs autonome Fahren, dass jetzt auch die Behörden sagen, okay, wir kümmern uns jetzt sehr zeitnah und schnell um eine Zulassung, dass wir da halt auch so ein bisschen die Ansteckungsgefahr reduzieren.
Ja, interessanter Punkt, Florian. Ich denke, regulativ könnte da seitens der Politik schon einiges geschehen. Man hat ja jetzt auch in den letzten Wochen gemerkt, dass die Politik da relativ schnell agiert. Vielleicht auch was so die Grundrechte angeht, nicht vielleicht unbedingt zum Positiven. Aber das ist eine sehr subjektive Ansicht. Ich kann mir vorstellen, dass da seitens der Politik was passieren wird. Allerdings, ob das jetzt technisch alles so schnell die nächsten Schritte abgearbeitet werden können. Man hat ja bei Tests gesehen, also 100% läuft das alles noch nicht, was Verkehrsschildererkennung angeht oder so. Wir werden da noch einige Zeit drauf warten müssen, auf das autonome Fahren. Alan, wie siehst du das?
Ja, vor allem hier, ne? Es heißt ja so schön, die Amerikaner erfinden es, die Chinesen kopieren es und die Deutschen verwalten und bürokratisieren es erstmal oder genehmigen oder wie auch immer. Und wahrscheinlich wird das auch so ablaufen, ob jetzt die Amerikaner oder die Chinesen das letztendlich rausbringen, wird sich dann zeigen müssen. Aber es wird, wie du schon sagst, Henning, an regulatorischen Dingen scheitern, denn gerade bei diesem Thema wird es ja auch extrem wichtig sein, die Sicherheit hochzuhalten, ne? Weil es geht ja nicht nur darum, den Fahrer zu schützen, sondern man darf sich gar nicht ausmalen, was da passiert, wenn irgendwie so ein Auto falsch gesteuert in der Menschenmenge fährt. Ja. Also da hat die Sicherheit allerhöchste Priorität. Man muss bei allen Wetterverhältnissen, bei wie vielleicht, wenn eine Pfütze auf dem Boden ist und da spiegelt sich die Sonne und das, ne, da muss das Auto auch alles klar durchkommen und alle Schilder erkennen, auch wenn die dreckig sind und sowas. Mhm. Oder was bisher auch ein Riesenproblem war, ist ja die Tatsache, dass ein Mensch, wenn er dann vorausschauend fährt und nicht gerade am Handy daddelt, dann weiß er ja, dass in ein paar Metern irgendwann er abbiegen muss und er sieht dann aus der Ferne auch, was da auf ihn zukommt. Und bei den Autos ist das dann teilweise, je nach Fahrsituation, aktuell nur bedingt möglich. Man streitet sich ja noch so ein bisschen darum, welche Technik da herangezogen werden soll, ob das dann lasergesteuert sein soll oder nicht. Da ist noch einiges zu tun. Das Einzige, wo man sich relativ sicher sein kann, ist, dass hier zulande das recht spät dann kommen wird.
Ja. Pascal, hast du eine Meinung zu dem Thema?
Ja, ich sehe das ähnlich, wie Alan das auch sieht. Ich denke, dass da noch viel Wasser den Rhein runter muss, bevor das technisch auch überhaupt nur annähernd ausgereift ist, um wirklich in den Markt zu gehen. Und hinsichtlich der aktuellen Situation sehe ich auch eine Auswirkung auf Nachfrageseite. Ich könnte mir vorstellen, dass viele, vor allem vielleicht auch Jüngere, die eigentlich pro diese oder beziehungsweise gegen die Individualmobilität sind und eher dafür sind, ja, lass lieber alles teilen und ÖPNV ausbauen, dass die jetzt vielleicht dann auch auf ihrer Seite dann merken, es ist ja doch praktisch ein eigenes Auto zu haben. Und das ist für mich so die Auswirkung hinsichtlich, dass im öffentlichen Personennahverkehr, dass da auf der Nachfrageseite das vielleicht sich ein bisschen ändern könnte.
Ja, ich bin mir auch nicht so ganz sicher, ob jetzt die Prioritäten in Zeiten von Corona jetzt wirklich in Sachen in Richtung autonomes Fahren so hoch sind. Also wir sehen ja, Homeoffice funktioniert, Heimarbeit funktioniert. Wir sind jetzt auch alle gerade zu Hause. Ich glaube, bis auf du, Alan, du bist im Kölner Büro. Wir sind hier super zugeschaltet. Die Zuhörer können uns bestens verstehen, hoffe ich. Das funktioniert ja. Wir müssen ja eigentlich, sind ja gar nicht mehr so wirklich auf den physischen Verkehr unserer Körper, des Transportes ins Büro oder anderweitig wirklich abhängig, ist jetzt wirklich Verkehr, die Individualisierung oder die Reindividualisierung des Verkehrs so wirklich nötig oder ja, funktioniert es nicht dann doch alles sehr gut im Homeoffice? Und ja, unter der Fragestellung zweifle ich eben so ein bisschen dran, ob das Thema jetzt immer noch so dringend ist oder eben nicht.
Ja, das wird so ein bisschen auf den Beruf auch ankommen. Ne? Der Krankenpfleger oder Bauarbeiter wird schlecht Homeoffice machen können.
Ja. Liebe Zuhörer, Sie haben sicherlich auch eine sehr prägnante Meinung zum Thema autonome Fahren. Florian König hat es angesprochen. Wir freuen uns über Ihren Kommentar. Schicken Sie uns diesen doch am besten per Sprachnachricht, per WhatsApp an die Nummer 01573 162 9921. Ich wiederhole unsere Telefonnummer für WhatsApp 01573 162 9921. Wir freuen uns über Ihren Kommentar, aber auch über Ihre Fragen für die kommenden Sendungen, Episoden des Privatinvestor-Podcasts. Ich denke, Jungs, für heute war es das. Oder habt ihr noch einen interessanten Punkt? Habe ich was vergessen?
Alles prima.
Nee, wir können den Sack zumachen.
Gut, wunderbar. Machen wir den zu, Alan, Pascal, Florian. Ich wünsche euch einen schönen Tag und liebe Zuhörer, gehaben Sie sich wohl und ich denke, bis zur kommenden Woche. Tschüss.
Servus.
Auf Wiederhören.